im Herzen der Schweiz, wo die wunderbaren Berggipfel wie Pilze aus dem Boden sprießen, gibt es wie niemand anderswo so viele Kapellen und barocke Kirchen. Das ist im Kanton Uri. Die Gebäude sind wie ein Spiegel der Kultur des Urner Bergbewohner und sie sagen viel über den Urner aus, ihre Glaubenstiefe und ihre Tatkraft. Es kann sein, dass damit der Urner hat zum Ausdruck bringen wollte, den Stolz und den Dank an Gott für die Gründung der Eidgenossenschaft. Und die Gründung der Eidgenossenschaft ist dann auch festgehalten worden im Bundesbrief. Und so ist der Urner auch heute noch der gleiche geblieben. Er hat auch wollen, das Meisterwerk von dieser dichten Sakrallandschaft festhalten. Das halt nicht in einem Bundesbrief, aber in einem handlichen Führer, wo sämtliche 30 Kirchen, 3 Klöster und 82 Kapellen vom Kanton Uri festgehalten worden sind. Wie die zahlreichen Heiligtümer, wo die Strassen und die Wege schmückend entstanden sind und mit welchem unermesslichen Eifer sich der Urner für die Gotteslandschaft im Kanton Uri engagiert hat, das erfahren wir im heutigen Bericht. Und mein Name ist Andrea Marti. Kein schöner Land für Gottes Kinder, Urner Gotteshäuser entdecken. So heisst eben der handliche Führer, den man gut im Rucksack kann mitnehmen kann. Und so sind wir im Gespräch mit dem Kunsthistoriker Dr. Hans Stadler-Planzer, der das Werk maßgeblich geprägt hat.
Jetzt bin ich beim Herrn Dr. Hans Stadler und ich freue mich jetzt sehr auf das Interview. Die alte Eidgenossenschaft ist durch die 3 Kantone Uri, Schweiz und Unterwalden gegründet worden und hat sich weitgehend eine bestimmte Autonomie erkämpft vom Heiligen Römischen Reich. Können Sie da vielleicht ein kurzes Porträt eingangs uns ermöglichen, dass wir einfach ein bisschen mehr den Hintergrund auch verstehen, wie die Sakrallandschaft da im Kanton Uri entstanden ist?
Ja, gern, Frau Marti. Der Kanton Uri gehört ja zu den Gründerständen der Eidgenossenschaft. Ist ein Teil von der Urschweiz. Hat die Leute, die da gewohnt haben, sind alle Männer gewesen, die im frühen Mittelalter eingewandert sind, haben die Kulturlandschaft aufgebaut und haben sich dann, um ihre Rechtsordnung, ihren Frieden zu wahren, um 1291 verbunden mit Uri, mit der Schweiz und mit Unterwalden. Das Land war nie ganz autonom gewesen, weil nämlich die immer schon benutzte Gotthardstrasse durchs Land geführt hat. Und darum hat ein Teil der Leute vom Transitverkehr gelebt. Und der Transitverkehr hat den Uri mit der übrigen Urschweiz an ja die andere Eidgenossenschaft gebunden, die sich bekanntlich im Verlauf vom Mittelalter zur 8-erdigen und zur 13-erdigen Eidgenossenschaft entwickelt hat. Das Christentum ist ins Urnerland mit den einwandernden Alemannen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass schon in voralemannischer Zeit, wo gallo-romanische Kultur geherrscht hat, bereits das Christentum vorhanden war. Das nimmt man heute nicht an, sondern die christianisierten Alemannen haben da das Christentum nach Uri gebracht. Das religiöse, kirchliche Zentrum der Alemannen war das Bistum Konstanz. Von dort aus ist die Kirche in Uri organisiert worden, ist dann eingegliedert worden in das Dekanat Luzern, was sich später Vier Waldstätter-Kapitel genannt hat. Es sind ursprünglich 3 Siedlungsmittelpunkte waren, wo auch die 3 ältesten Landeskirchen entstanden sind. Das waren Altdorf, Birgle und Silene. Und von diesen 3 Landeskirchen aus haben sich dann im Verlauf von einer langen, langen Zeit, das ist eine Entwicklung, die Jahrhunderte gedauert hat und eigentlich bis in die Gegenwart reicht, die übrigen Pfarreien abgespalten. Zuerst die, die am weitesten entfernt waren und nach auch die näher gelegenen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sobald der Siedlung eine gewisse Grösse bekommen hat, haben die Einwohner, haben die Leute selber eine Kirchenwelle und selber auch der Pfarrwelle im Dorf. Und das hat selbstverständlich auch die seelsorgliche Betreuung verdichtet und das liturgische Leben sehr animiert und bereichert. Und heute haben wir im alten Land Uri 22 Pfarreien. Wir haben auch die Frontkaplanien. Und eine spezielle Note setzen müssen wir für das Urschnertal. Das Urschnertal, die drei Gemeinden Andermatt, Hospital und Trialb, oberhalb von der Schellenen im Urschnertal, das ist eine Sakrallandschaft, die ein bisschen eine andere Geschichte hat. Sie hat nämlich immer zum Bistum Chur gehört, ist von Dissentisus, vom Kloster Dissentisus, entwickelt worden. Und von Dissentisus sind auch Pfarreien entstanden. Die Mutterpfarrei ist diejenige von Andermatt. Und in Hospital und in Trialb hat es schon früh im Spätmittelalter Kapellen gegeben, wo sich dann im 19. Jahrhundert auch zu selbstständigen Pfarreien entwickelt haben. Aber das Urschnertal war immer höher nach Dissentis. Unsere Diözese Chur wäre dann das Urner Unterland, wenn ich so darf sagen, nach Konstanz zuständig war. Und erst wo das Bistum Konstanz 1821 aufgehoben worden ist, ist das Urnerland zusammen mit Schweiz und mit Unterwalden am Bistum Chur zugeteilt wurde, wobei die Zugehörigkeit von Uri immer noch erst provisorisch ist. Es gibt noch keinen definitiven Anschluss vom Urnerland an das Bistum Chur.
Wer war so die treibende Kraft gewesen, dass da überhaupt die Umgebung christianisiert worden ist?
Man muss das so verstehen. Die einwandernden Alemannen, die Einwanderung ist im Verlauf vom, spätestens im Verlauf vom 7. Jahrhundert erfolgt. Die haben das Christentum mitgebracht, die sind christianisiert gewesen und die haben selbstverständlich auch Kapellen und Kirchen und Priesterwellen, damit sie ihr religiöses Leben können pflegen können. Und man darf schon annehmen, dass in der ersten Zeit vor allem die führenden Köpfe dieser Einwanderer, also die alemannischen Adeligen, sich als Kirchenstifter profiliert haben. Also beispielsweise Pfarrkirche Altdorf mit dem ältesten Fundament ins Jahr 660, 680 datiert wird. Die birgt im Inneren der Kirche drei Gräber und man darf hypothetisch an, dass das Gräber der Stifter sind von der Kirche. Ein Grab hatte reiche Beilagen gehabt. Und die zeigen, dass der bestattete Mensch in dem Grab ein nobel adeliger Ritter war, mit Schild und Schwert und Kurzschwert, mit einer wertvollen Gürtelgarnitur, mit Rittersporen. Also der adelige Alemann hat sehr wahrscheinlich um 650, 660 die Kirche gestiftet und mit eigenen Mitteln gezahlt. Später waren es dann aber schon einfach die Siedler von den einzelnen Dörfern. Ein sehr schönes Beispiel bietet Spiergen. Das Schächental war schon bis in die heutigen Ausdehnungen besiedelt im Jahr 1290. Und die Siedler haben sich zusammengeschlossen, angeführt vom Peter von Spieringen, das war ein hervorragender Bewohner von Spiergen. Und die haben sich entschlossen, eine Kirche zu stiften. Jeder hat auf sein Gut eine bestimmte Hypothek genommen. Der Zins von der Hypothek hat dann gereicht, die Summe von allen zusammen, dass man die Kirche bauen kann, dass man die Kirche unterhalten kann und dass man einen Kaplan darstellen kann. Das ist dann die Initiative wirklich von der gesamten Bevölkerung ausgegangen. Und so ist es dann weiter gewesen in den folgenden Jahrhunderten. Die feudalen Strukturen, die Adelige voran gestanden waren, die waren ein bisschen vorbei. Und das war das Kollektiv der Kirchengenossen, das die Kirchenentwicklung weitergetrieben hat.
So während dieser jüngsten Eidgenossenzeit haben ja auch Päpste eine wichtige Rolle gespielt. So zum Beispiel der Papst Innozenz.
Welchen Einfluss hat der Vatikanstaat jetzt auf die Sakrallandschaft respektive auf die Christianisierung vom Kanton Uri?
Indirekt hat der Papst und hat der Vatikan einen Einfluss gehabt, dadurch, dass eine Diözese wie Konstanz ja nicht gegründet werden kann, ohne dass das mit dem Papst abgesprochen ist. Das ist vielleicht der erste Einfluss, den der Papst für das Land Uri hatte, die Gründung des Bistums Konstanz. Dann haben die Päpste im Verlauf vom frühen Mittelalter und auch vom Spätmittelalter die Kläster, die in der Umgebung von Uri entstanden sind, stark gefördert. Ich möchte erwähnen, das Kloster Einsiedeln, wo die Immunität bekommen hat. Das heisst, das ist direkt am Papst unterstellt und ist nicht irgendwie ein Eigenkloster von einem Adeligen. Dann das Kloster Engelberg. Hier im engeren Land das Kloster St. Lazarus vom Lazariterorden in Seedorf. Und die Patres und Brüder im Kloster St. Lazarus in Seedorf haben in verschiedenen Urkunden im Verlauf des 13. Jahrhunderts den Schutz vom Papst dürfen in Anspruch nehmen, in ihrer teilweise Bedrängnis durch die politischen Kräfte rundherum. Und die Kloster sind auch wieder Brennpunkte für das religiöse Leben und für die Missionierung von dieser Region. Nicht nur von Uri, sondern einfach von der Ü-Schweiz und Innerschweizer Region allgemein.
Sie haben drei Klöster thematisiert. Sie haben jetzt gerade eins angesprochen. Welche sind die weiteren zwei Klöster, die Sie aufgeführt haben?
In Uri haben wir nebst St. Lazarus, das erste und das älteste ist, haben wir das Kapuzinerkloster Altdorf. Das ist 1581 gegründet worden, als erstes und ältestes Kapuzinerkloster nördlich von den Alpen. Und nicht viel später, etwa im Jahr 1610, ist in Attikhüsen ein Kapuzinerinnenkloster zu allen heiligen Engeln entstanden, wo dann aber nach einer Viersbrunst verleiht worden ist nach Altdorf zum oberen Heiligkreuz. Und das sind die drei alten, traditionellen Kläster vom Urnerland. Später, aber im 19. und im 20. Jahrhundert, sind sehr viel mehr Ordensgemeinschaften in Uri tätig geworden, teilweise auch ansässig geworden. Ich erinnere an Marian Hiller, die hier sind als Gymnasium gegründet und geführt haben, bis in die jüngere Zeit. Ich erinnere an Benediktiner von Maria Stein, die das Gymnasium übernommen 1906 und geführt haben bis in die 1980er Jahre. Und vor allem, was sehr viele wirklich so tätig waren, sind die Schwestern von Ingebol und von Menzingen. Es gibt kaum ein Dorf oder, glaube ich, wirklich kein einziges Dorf, wo die Schwestern nicht tätig waren. Sei es in der Schule, sei es, sagen wir, im sozialen Bereich, in dem sie Waisenhäuser oder Erziehungsheim geführt haben. Und etwas Spezielles ist wiederum im Urschnertal, in dem Kapuziner der Pastoration von der Pfarrei Andermatt und von der Pfarrei Rialp übernommen und eigentlich heute noch innehatten. So sehen Sie, gibt es ja in Uri eigentlich eine reiche Klosterlandschaft und eine reiche Klostergeschichte.
Die Reformationszeit hat ja in dem Sinne die Sakrallandschaft sicherlich auch stark beeinflusst.
Uri ist ja bekanntlich um katholischen alten Glauben geblieben. Es ist dann durch die Eidgenossenschaft fast ein Bruch gegangen. Es hat Stände gegeben, die katholisch waren, Stände gegeben, die reformiert und neugläubig waren. Und das waren zwei Partien, die sich schon nicht ganz entfremdet sind, aber die doch in vielen, vielen Fragen stark miteinander rivalisiert haben. Das ist ja bekanntlich sogar zu Glaubenskämpfen gekommen. Kappel 1531, Erster, Zweiter Vielmärkenkrieg und so weiter. Und da war Uri immer in der katholischen Partei, ganz stramm. Und die katholische Reform, die Erneuerung des katholischen Glauben, indem man sich doch auch auf die wirkliche Werte, auf das Wesentliche besonnen hat, vor allem nach dem Konzil von Trient, die haben schon stark ausgestrahlt nach Uri. Vor allem in der Sakrallandschaft ist das zu sehen, indem die schönsten, also die in der Landschaft markantesten Gotteshäuser in der Barockzeit entstanden sind, im 17. und 18. Jahrhundert. Und das ist schon ein Reflex von der katholischen Reform, wo ja irgendwie nur verständlich wird vor dem Hintergrund von der Reformation. Es war in dem Sinne fast eine Reaktion auf die Reformation. Und nach dem Grundsatz, der damals allen Orten gegolten hat, in katholisch reformierten Gebieten, cuius regio, eius religio, wessen Herrschaft, dessen Religion, ist die katholische Religion eigentlich fast Staatsreligion in Lyrien. Es hat keine Reformierte, keine Lyrien. Wenn solche eingewandert sind nach Lyrien, dann haben sie sich entweder müssen ganz still oder haben müssen zum katholischen Glauben konvertieren. Und das hat sich geändert erst mit der Bundesverfassung von 1848, wo verfassungsrechtlich die Religionsfreiheit und die Kultusfreiheit für die christlichen Konfessionen dekretiert hat. Und dann ist Gotthard angekommen und die hat auch Bevölkerung sehr durchmischt und so ist es heute, dass nebst den Katholiken selbstverständlich auch die Schwesterkirche von der Reformierten Platz gegriffen hat in Lyrien. Und heute kennen wir zwei anerkannte, verfassungsmässig anerkannte Landeskirchen, die römisch-katholische und die reformierte. Und sie vertragen sich sehr gut. Es ist ein guter ökumenischer Geist, der heute waltet zwischen Katholiken und Reformierten.
In diesem Buch haben Sie diverse Orte beschrieben oder eben Gotteshäuser. Können Sie darüber kurz ein Porträt machen?
Ich habe schon verschiedenste Monographien über Gemeinden, über Pfarreien, aber auch einfach über einzelne Gotteshäuser oder über die Sakrallandschaft von einer einzelnen Gemeinde verfasst und publiziert. Der Urnenkirchen- und Kapellenverein hat sich aber zum Ziel gesetzt, möglichst vollzählig alle Kirchen und Kapellen zu erfassen. Das hat dazu geführt, dass man über jedes einzelne Gotteshaus eigentlich nur sehr wenig hat können schreiben und auch nur sehr wenige Bilder hat können publizieren. Aber es ist ein sehr handliches Nachschlagewerk, ist auch nicht sehr schwer und umfangreich. Der Wanderer, der Tourist, der Liebhaber kann es beispielsweise in die Rucksack-Aussentasche stecken, wenn ich Landkarte, wenn ich Wanderkarte. Und kann dann das feiern, wenn er vor einem so einem Gotteshaus steht und gerne sich kurz und bündig möchte informieren über Geschichten und über die wesentlichsten Kunstwerke und Schönheiten von dieser Kirche oder von dieser Kapelle. Das ist eigentlich das Konzept von dem Kirchen- und Kapellenführer.
Herr Dr. Stadler, Sie sind Kunsthistoriker, haben schon sehr viele Bücher geschrieben, kennen sich sehr gut aus da in der Urner Sakrallandschaft. Aus Ihrer Optik und Ihrer Erfahrung, welche sind so die schönsten Kapellen, Kirchen, die Sie jetzt hier aufgeführt haben?
Das ist eine schwierige Wahl. Aber wenn Sie mich das fragen, möchte ich vielleicht drei Sachen herausgreifen und hier erwähnen. Das erste ist die unlängst frisch restaurierte Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Schattdorf. Eine Kirche aus der Barockzeit, 1730 circa gebaut, mit einer wunderschönen Ausstattung von Altar von der Altarbauerfamilie Ritz von Selkingen, mit einer Wandmalerei genuino, fast aus der Entstehungszeit. Also sehr schöne, zusammenhängende Innenausstattung, was ja relativ selten ist, weil die meisten Kirchen im Verlauf der Jahrhunderte in der immer aktuellen Stilepoche renoviert worden sind und darum gibt es relativ wenig Gotteshäuser, die die ursprüngliche Ausstattung noch hatten. Was dann natürlich auch erlaubt, nachzuforschen, welche theologischen Aussagen als die Architekten und Pfarrherren Und das Kirchenvolk von damals wollte vermitteln mit ihrer Kirche. Die Kirche Schattdorf erläuft das. Das ist eben unlängst fertig innen restauriert. Das ist wunderschön. Dann möchte ich gerne etwas Neuzeitliches erwähnen. Das ist die Kapelle auf den Eckbergen. Eckbergen ist eine Sonnenterrasse oberhalb von Altdorf, ist mit einer Seilbahn erreichbar. Und dort ist um 1967 eine Kapelle entstanden, aus Initiative vom Pfarrer Gregor Burch von Altdorf. Eckbergen gehört zur Pfarrei Altdorf. Und der Gregor Burch hat an den Bergbüren von den Eckbergen, an den Alpern vom Grünwald im Sommer, aber auch an den vielen Wanderern und im Winter an den vielen Skifahrern ein Gotteshaus bieten. Damit die sonntägliche Messe, die schon früher stattgefunden hat, in einem Sakralraum erfolgen kann. Als Architekt hat er Josef Huttiger gewonnen von Altdorf und er hat ein wunderschönes Projekt gemacht. Die Kapelle ist ein moderner Sakralraum. Die Form gleicht eigentlich an einem Zelt. Und die Ausstattung, die innere Stadt, ist sehr schlicht, aber sehr eindrücklich. Sehr sehenswert und einladend. Und vielleicht darf ich noch ein drittes Beispiel erwähnen, aus einem ganz anderen Bereich, das ist das Spitalkirche von Altdorf. Die Dürner haben um 1960 ein neues, grösseres Spital gebaut. Und in christlicher Überzeugung, im Wissen, dass die seelsorgliche Betreuung, dass ein Sakrarium als Ausstattung von einem Spital gehört, gleich wie ein Operationsraum, hat man auch eine Kapelle gebaut. Und das Eindrücklichste in dieser Kapelle ist der Zyklus von Glasfenstern, wo der Kreuzweg darstellen tut, geschaffen von einem grossartigen Glaskünstler. 1963 war das Werk fertig. Es ist eine Stiftung von der Frau Selina Detwiler Gamma. Das ist die Frau vom damals bereits verstorbenen Adolf Detwiler, der Detwiler AG zur Pliete gebrungen hat und der grösste private Industrieunternehmer war. Die Kapelle mit dem wunderschönen Glas Fensterzyklus vom Kreuzweg, das ist sicher ein lieber Aufenthaltsraum für die Patientinnen und Patienten, die das noch kennen. Und es findet dort auch als sonntiger Gottesdienst statt. Für die Kranken, für das Personal, aber auch für die Angehörigen der Patienten. Es ist immer ein volles Gotteshaus als Sonntag.
Schön.
Die Telskapelle hat sehr, sehr eine alte Geschichte. Die ersten Zeugnisse von einer Telskapelle gehen zurück ins frühe 16. Jahrhundert. Ist eine Kapelle entstanden Ende des 16. Jahrhunderts mit einem Freskozyklus, der das Leben des Tal darstellt. Aber Wind und Wetter von dieser Kapelle, die gerade am See steht, wo natürlich der Feen, wenn er so gehörig blasen, immer wieder das Wasser drauf spritzen tut, die war um 1880 dermassen baufällig, dass man sie ersetzen musste durch einen Neubau. Aber die architektonische Form ist praktisch eine Nachkonstruktion der alten Kapelle. Die Ausstattung ist aber ganz anders. Man hat damals mit Mitteln von der Eidgenossenschaft und von weiteren Kreisen, Uri allein hätte das nicht vermögen, hat man die Kapelle frisch ausmalen vom Basler Historienmaler Ernst Stückelberg. Er hat die vier mächtigen Fresken, die wichtigen Szenen von der Urschweizer Befreiungstradition gemalt, nämlich der Äpfelschuss, der Telssprung, dann die Szene der hohlen Gasse und der Rütlischwur. Der Stückelberg war damals sehr ein arrivierter, international bekannter Historienmaler gewesen. Und die heutigen Fresken von der Telskapelle sind schon eine grosse Sehenswürdigkeit und ein grosses Kunstwerk, wo eure Stolz darauf sein darf. Ich persönlich bin aber sehr, sehr froh, dass die alten Fresken die in der Urfassung zurückgehend in die späte 16. Jahrhundert mindestens teilweise gerettet worden sind, von dem Nilbühl. Und jetzt können im Schluss abbruch, also teilweise. Du kannst wie gesehen werden. Das ist ganz eine andere Hand, die der den Pinsel geführt hat, schlicht und einfach und volkstümlicher, weniger heroisch, prägt von einem nationalen Kunstethos, lokaler, aber für mich sehr ansprechend.
Ja, und wenn man am Dr. Hans Stadler zulässt, hat man wirklich das Gefühl, dass ein enormer Opfergeist und eine unermüdliche Tatkraft vom Urner bei der Errichtung dieser Gotteshäuser zum Ausdruck gebracht worden ist. Und diese Tatkraft entdeckt man auch nur beim einzigen, noch aktiven Kloster im Kanton Uri, im Kloster St. Lazarus in Seedorf. Schwester Johanna erzählt, wie das Kloster entstanden ist.
Das Kloster ist am Weg nach Jerusalem. Und die Bürger, die hatten manchmal Krankheiten gehabt und konnten nicht mehr weiter können und haben sich da auch pflegen lassen. Ja, das waren eben die Männer und Frauen. Und mit der Zeit war das eben nicht mehr aktuell gewesen. Also dass sie dann mal aufgehört hat, nach Jerusalem zu gehen. Und es waren auch nicht mehr so viele Lazariter da gewesen. Und die Männer haben früher aufgehört und das waren nachher nur noch Frauen gewesen. Und eigentlich war die Pest gewesen. Die Pest hat alle eigentlich dahin gerafft. Bis die Meisterin ist noch da gewesen. Und die hat, ich glaube, 6 Jahre noch ausgehalten, ganz allein. Und nachher ist sie eben oder gestorben. Die hat auch immer gehofft, es komme noch jemand. Und die hat noch Holz bereit gemacht für die Kirche, den Dachstuhl. Alles schön bereit gemacht vorher. Nachher war das Kloster 50, 60 Jahre einfach leer gewesen. Und später hat die Regierung wieder geschaut, dass wieder jemand gekommen ist. Dann hat das benediktinische Leben angefangen, von Clara aus. Es war schwer für die. Und die haben zuerst wieder im Bischof geschrieben, sie gehen wieder. Und dann hat sie ermuntert, sie sollen doch ausharren. Und dann sind sie geblieben und dann ist es nachher fruchtbar geworden.
Was war schwer gewesen?
Also das Haus war verfallen gewesen und sie haben kaputte Scheiben gehabt und kalt haben sie gehabt und die haben nichts gemacht, eigentlich die Regierung, am Gebüt. Und nachher ist wahrscheinlich der Bischof dahinter gegangen und hat gesagt, eben, sie müsse etwas machen.
Aber nicht nur die Tatkraft entdeckt man in dem Kloster, sondern auch eine grosse Lebensfreude und auch einen Stolz auf ihr Kloster. Und so wird uns ein Moment hinter den Klostermauern geschenkt von der Äbtissin-Schwester Imelda und Schwester Johanna.
Ich glaube, auch eine grosse Freude ist auch, dass wir dürfen glauben und dass wir dürfen den Glauben weiterschenken und dass wir den Glauben dürfen in vielen Menschen dürfen schenken. Und sicher auch, dass wir jeden Tag eine heilige Messe haben und auch eine grosse Freude ist, dass wir Gewissheit haben, Jesus ist immer mit uns, in guten und in schweren Tagen. Und ich finde, das ist etwas Wunderbares. Man darf daran glauben. Das macht mir immer wieder Freude, wenn es vielleicht einmal nicht so gut geht, der Gedanke wieder, Jesus ist mit uns, er geht mit uns den Weg.
Aber ich wollte noch sagen, wegen der Freude, eben auch in der Gemeinschaft, da erfahren wir sehr viel auch Freude. Manchmal auch, wenn wir in einem guten Gespräch, wenn wir zusammen sind, oder am Tisch, denke ich manchmal, wie schön ist das, auch in einer Gemeinschaft zu sein. Und nicht, ja, wie viel gibt es einsame Leute, die ganz allein essen, ganz allein leben. Und wir können uns gemeinsam auch an etwas erbauen, erfreuen, gemeinsam arbeiten. Ich finde das etwas sehr Schönes. Weil auch das andere ist auch da. Manchmal sind wir auch nicht alle gleicher Meinung, aber das gehört auch dazu.
Und ich glaube, zur Freude gehört auch Dankbarkeit. Ich glaube, immer wenn man sich dort freut, dann ist man auch dankbar. Ich denke auch, das, was jetzt gerade Schwester Johanna gesagt hat, da ist ein grosser Ausdruck von Freude, aber auch von Dankbarkeit. Dankbarkeit in der Gemeinschaft leben. Und dabei etwas miteinander können machen.
Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft, Halleluja. Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft, Halleluja.
Das Kloster Seedorf ist das einzige im Kanton Uri und die Ursprünge gehen zurück bis ins Mittelalter. An der Stelle des heutigen Klostergebäudes ist im Jahr 1197 ein Lazariterhaus gebaut worden. Gemäss dem Jahrzeitbuch ist der Stifter und gleichzeitig auch der Gründer, der Ritter Arnold von Brienz vom bernischen Hochadel, gewesen. Er hat, wie verschiedene andere bernische Adelige im Kanton Uri, über Grundbesitz verfügt. Die Gründung des Lazariterhaus durch den Arnold von Brienz wird wohl mit einer Jerusalemreise zusammenhängen. Die Wahl vom Ort jedoch mit dem Landbesitz am alten Gotthardweg in Seedorf. Die Lazaritergründungen sind im Abigland recht selten gewesen. Jedoch in Frankreich viel häufiger. In der Schweiz hat es nur zwei gegeben. Das in Seedorf und ein anderes in Gfenn bei Dübendorf. Die Lazariterhäuser haben in der Regel Doppelklöster gebildet. Immer eins von Schwestern und ein anderes von den Brüdern. Ihre Einkünfte haben sie von Bruderschaftsgeldern bezogen und auch von Almosen. Die Lazariter haben eine kleine Untergruppe vom ritterlichen Kreuzzugsorden gebildet. Sie haben sich neben der Krankenbetreuung auch um Pilger gesorgt. Und als Besonderheit war sicher die Betreuung von Aussetzungen. Die hat man nämlich sonst einfach aufs freie Feld verstoßen. Der Patron der Lazariter ist der Lazarus, der Brüder der Martha und der Maria Magdalena, wo Christus als Leichnam wieder zum Leben erweckt hat. Mit dem Ende der Kreuzzugszeit und mit dem Rückgang der Aussetzungenbetreuung
und von Krankheiten haben die Lazariter an Bedeutung verloren. Im Jahr 1413 ist dann das Männerkloster aufgehoben worden. Die Hauptaufgabe in der Führung eines gewöhnlichen Spitals ist dann den Schwestern übertragen worden. Wie viele andere Klöster im deutschsprachigen Raum hat auch das Lazariterhaus Anfang 16. Jahrhundert eine Krise durchlaufen. Die bereits klein gewordene Klostergemeinschaft ist dann 1518 auch von einer Pest befallen worden. Zurückgeblieben ist die einzige Äbtissin Apollonia Scheidler. Nach ihrem Tod um 1526 ist dann das Kloster erloschen. Das Gebäude und der bescheidene Grundbesitz ist zurückgegangen in den Kanton Uri. Und das ist seither dann ungenutzt geblieben. Der Wunsch nach einer Wiederbelebung vom Kloster ist dann von der Urner Oberschicht gekommen. Man hat nämlich auch wollen, Töchter lernen schreiben und lesen. Dazumal ist das Recht nur den Buben vorbehalten worden. Man hat dann am Papst 1559 ein Gesuch eingereicht, damit man das Kloster wiederbeleben kann. Dem ist dann gutgeheissen worden und im Jahr 1580 sind dann einige bauliche Verbesserungen vorgenommen worden. Auch 1599 ist dann das Kirchli wieder geweiht worden. Die finanziellen Verhältnisse sind äußerst prekär gewesen. Benediktinerinnen haben nicht so wie die Lazariter Almosen, Gelder und Brüderschaftsbeiträge bekommen. Sie sind auf die eigene Versorgung angewiesen gewesen. Nach 1600 sind dann einige wohlhabende Urnertöchter aus dem Urner Patriziat eingetreten. Man hat ihnen von daheim in der Regel die normale Aussteuer mitgegeben. Und das von der mütterlichen und grossmütterlichen Seite. Somit ist das Klosterleben wiederbelebt worden.
Und wie die Schwester Johanna erwähnt hat, war das beste grosses Leid für die Urner Bevölkerung. Und so finden wir in Altdorf die bekannte Pestkapelle zum Oberen Heiligen Kreuz. Da sind die Pestheiligen Antonius, Sebastian und Rostus verehrt worden. Europa ist immer wieder von Pestzeugen heimgesucht worden. Und sicherlich war das schlimmste Pestjahr 1348, wo einzelne Gegenden bis zu der Hälfte der Bevölkerung einfach dahingerafft hat. Zum Beispiel 1629 sind in Altdorf und in Flüelen rund 1800 Personen an der Pest gestorben. Reich und Arm sind einfach weggestorben. Und die Zürcher Stadtheiligen wirken auch im Herzen der Schweiz. Und das nämlich in Andermatt. Die beiden Schädel vom heiligen Felix und von der heiligen Regula sind während der Reformationszeit auf eine abenteuerliche Art und Weise nach Andermatt gebracht worden, damit sie vor der Zerstörung haben können gerettet werden. Auch ein Urner hat sogar unsere Nationalhymne komponiert. Das war der Albrecht Zwissi, der Zisterziensermönch war. Aber nicht nur er war ein bekannter Musiker aus dem Kanton Uri, sondern auch der Jost Marti, der die bekannte Jodlermesse komponiert hat. Im Rahmen dieses Beitrags sind wir immer wieder mit Auszügen aus dieser bekannten Jodlermesse beschenkt worden. Und Hand aufs Herz, sagt Ihnen der Name Gustav Arnold etwas? Ein Musiker und Komponist, der zwischen 1831 und 1900 gelebt hat. Und er hat vor allem den Kanton Luzern und die Innerschweiz musikalisch sehr stark geprägt. Er war auch Luzerner Musikdirektor gewesen. Gründer eines Luzerner Symphonieorchester, Dirigent von zahlreichen Konzerten und Opernaufführungen, begabter Pianist und gefragter Komponist. Leider ist er vergessen gegangen heute und aufgrund von dem tun wir jetzt einen musikalischen Ausflug zu Gedenken von Gustav Arnold machen. Und am Urner war nicht zu viel und zu beschwerlich. Auch in den hintersten Ecken der Täler haben sie Gotteshäuser errichtet. Und so auch die bekannte Wallfahrtskapelle Maria Riedertal. Das ist ein Gnadenort, ist sehr beliebt. Vielleicht wegen dem Titikasten. Der Alois Gisler erzählt uns etwas darüber.
Jetzt Riedertal geht man, wenn man Kindli will. Und da müsste man, dass man es aber verdient sein. Wir sehen ja noch dort, wenn wir vor der Kapelle stand, auf so einem Seitenaltar. Früher war der ich gemacht mit einem Holzgerüst, als er ich ausgesehen hat wie einen grossen Kasten. Und bei uns hat man dem der Titikasten gesagt. Und man hat uns gesagt, dort, von dort her kommen die kleinen Kindchen. Aber da müssen wir zuerst die erbetten. Und müssen die Kappel umschnacken, 7-mal für einen Bub, für ein Mädchen, zweitens 5-mal.
Keine andere Region wie die Schweiz hat eine so eine umfassende Legendensammlung wie der Kanton Uri. Der Spitalpfarrer Josef Müller, der 1929 gestorben ist, erwähnt in seinem Buch, dass es rund 1600 davon im Kanton Uri gegeben hat. Und eine davon ist die Geschichte von der Entstehung der Riedertal-Kapelle.
Es gibt eine Legende, da wird erzählt, ein Geissbub habe da hinten im Riedertal seine Geiss geäumt. Sie war ein braver Bibel, aber kein Sonntag und Viertag in die Kirche kommen. Und ich habe dann natürlich den Pfarrer gefragt, warum kommst du nicht in die Kirche? Und der Bub hat gesagt, ich gehe schon zur Messe. Alltag sogar, nicht nur am Sonntag. Da hat der Pfarrer natürlich gestöhnt und gesagt, ja wo? Ja, im Riedertal hinein zu fordern ist bei den Talbergen bei einem grossen Stein. Gerade als Anmerkung, das ist nicht ganz da, wo jetzt die Kapelle steht. Und der Pfarrer hätte natürlich das auch wollen sehen und hören, was der Bub da erlebt und ist mit dem Hinteren. Nur hat er nicht erlebt. Der Bub hat die abgeknibbelt und hat gesagt, Herr Pfarrer, sehen Sie es da? Dengel und kehren Sie es nicht sinnen. Und der Pfarrer hat natürlich aller Teile nicht fallen mal gehört. Aber er hat dem Bub geglaubt, so wie er das erzählt hat. Und er erzählt die Legende weiter. Nicht lange darauf ab, hat man in der Gegend, wo jetzt die Kapelle steht, ein Bild gefunden, eine Statue, eine Muttergottesstatue. Und die hat man dann eben dort in der Kapelle gebaut. So weit die Legende. Und da könnte man ja einfach spekulieren. Ich will das gar nicht unbedingt in Abrede stellen, dass man da ein Muttergottesbild gefunden hat, Und dann kann man einiges mal, wenn man will, sogar ein bisschen etwas davon eingrenzen. Wenn da ein Bild in der Wildnis gefunden worden ist, ja, fragt man sich, wo kommt denn das her? Und dann könnte man mit ein bisschen Spekulation etwa so ungefähr aufs Jahr 1523, 1524 kommen. Bildersturm in Zürich, wo wahrscheinlich viele Bilder von drei Katholiken gepflegt worden sind, irgendwo hin, wo sie gedacht haben, sie seien sicher. Man könnte sich ausdenken, wie anderen Orten auch, dass da irgendein verehrtes Muttergottesbild in den Urkantonen gelandet ist.
Auch wenn man das Gefühl hat, heute sei eine Glaubensverdunstung, erkennt man doch noch eine starke Volksfrömmigkeit. Es werden nämlich immer noch Kapellen errichtet. Und so zum Beispiel die an der Gotthard-Raststätte an der A2. Es ist ein einfacher Kubus, aber drinnen ist eine andächtige, schöne Atmosphäre zu finden. Und neben dem modernen Autobahn-Kapellbau gibt es auch eine Spitalkapelle in Altdorf mit einem wunderbaren Glasbilderzyklus, den der Dr. Franz Stadler erwähnt hat. Jetzt bin ich in dieser wunderbaren Spitalkapelle in Altdorf. Die Spitalkapelle ist zwar mit viel Beton gebaut worden, aber trotz all dem, durch die Schlichtheit, schenkt sie doch viel Wärme und Mut und Zuversicht und das vor allem durch die wunderbaren Glasfenster. Und vis-à-vis vom Altar ist eine Mutter Gottes Pietà und sie trägt Jesus mit all seinen vielen Wunden. Es ist sehr schön dargestellt. Man sieht, dass Jesus stark leidet. Und das, denke ich mir, für eine Spitalkapelle ist das sehr passend. Ist es nicht so, wenn man krank ist, dass man auch leiden muss? Und dann fühlt man sich vielleicht einsam. Aber Mutter Gottes trägt uns auch. Sie hilft uns und sie richtet uns wieder auf und schenkt Trost und Frieden.
Ja, der Kanton Uri ist sehr stark geprägt worden von der katholischen Kirche. Und nicht nur in der Pflege von kranken Leuten, in der Erbauung von wunderbaren Kirchen, Kapellen und Klöstern, sondern auch in der Bildung. Neben den Klöstern, die erwähnt worden sind, haben die Missionspatris Marianne Hiller sehr stark die Region geprägt gehabt. Sie haben nämlich eine Schule geführt. Und zwar ist die Schule nicht mehr aktiv heute, aber die Patris wirken in der Zelebrierung von regelmässigen Gottesdiensten. Und natürlich, sie tragen uns alle im Hintergrund mit ihren wertvollen Gebeten.
Seht Christus, das Lamm Gottes, ihr nehmt den Weg, die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Mist unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Der Leib ist die Geschenke und ewiges Leben. Amen.
Frankfurter Allgemeinung hat die Pfarrkirche Herz Jesu in Flüelen als erste sezessionistische Dorfkirche in Bezug auf die äußere Aufmachung und die innere Ausgestaltung ganz nach den modernen Grundsätzen erwähnt. Die Kirche ist in der Schweiz eine der wenigen Kirchen aus der Zeit des Jugendstils, die in ihrer Gesamtausstattung bis ins hinterste letzte Detail vollständig und unverändert erhalten geblieben ist. Und sie gilt als Vorzeigeobjekt.
Thank you.
So eine dichte und kulturelle hochstehende Sakrallandschaft im Herzen der Schweiz ist eine grosse Herausforderung, auch für den Dekan des Kantons, den Pfarrer Daniel Krieg. Und er hat uns auch einen Moment geschenkt.
Herr Pfarrer Krieg, was für besondere Anlässe gibt es über das Jahr?
Im Kanton Uri ist vielleicht schon noch ein bisschen so, dass die volkskirchlichen Strukturen zum Teil schon noch tragen oder rum sind. Wobei, das ist auch ein bisschen am Verdunst. Also auch die Bittgänge, das ist halt natürlich außerhalb, aber zum Beispiel der Bittgang ins Riedertal, an die besonderen Orte her, die man hat, das ist auch rückläufig. Die Traditionen, die sind ein bisschen am Verdunsten. Jedem Ort ist die Kilbe wichtig. Das Patrozinium, das wird gehörig gefeiert. Der Sonntag, den wir versuchen zu feiern. Daneben die Eucharistie feiern. Was noch mit den Telskapellen, die Sie angesprochen haben, das ist noch wichtig. So die Tellenfahrt, das ist speziell das Land Uri, wo um Ufer mit Schiff dorthin pilgert und dort für die gefallenen Urner ein Jahrzeit begeht, zusammen mit der Regierung. Das ist schon noch speziell. Draussen Gottesdienst feiern in dieser offenen Kapelle. Das ist etwas, denke ich mir, wo es sonst in den anderen Kantonen wahrscheinlich weniger gibt. Und was auch noch spannend ist, Vereidigungen, ob es jetzt der Landrat ist, der Regierungsrat, die Polizei, die sind vielfach in der Pfarrkirche, also nicht vielfach, die sind immer in der Pfarrkirche. Also der Landrat, der Regierungsrat wird alle 4 Jahre hier in der Pfarrkirche vereidigt. Die Korporation auch, die hat dann oben ihre Kirche, weil die Kapuzinerkloster, das ehemalige, das gehört der Korporation Uri. Und die haben dort eine Vereidigung, die Polizei die wechselt. Und insofern, die Richter haben auch eine Vereidigung schon gehabt in der Kirche. Da spielt das schon noch, oder? Also da merkt man noch ein bisschen den Volkskatholizismus. Und das ist noch, schon auch noch speziell, denke ich mir. Die Feier in der Kirche auch.
Es gibt ja immer in Regionen Heilige oder Seligsprochene, die einen starken Einfluss haben. Gibt es das da auch?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also wenn Sie Patrozinien anschauen oder so ein bisschen von den Namen her, was mir auffällt, ist zum Beispiel, dass relativ viele, also ältere Leute Ambros heissen, Ambrosius, das kommt von Erstfeld her, oder? Das Patrozinium dort. Theodul, was aufs Isental geschafft hat. Peter und Paul im Bürgle, das Patrozinium. Da der Martin, das sind alles so volkstümliche Heilige, die auch geprägt haben. Der Bruder Klaus, der Kirchenpatron ist von der Kirchenbruder Klaus in Altdorf, der auch ganz klar aus dieser Zeit raus ist, wo sicher auch eine gewisse Rolle spielt. Das sind vielfältige Heilige. Die Bauernpatronen, die sind auch noch wichtig. Der Sylitoni, der ist ganz wichtig für die Leute, für die Bauern. Wo man einfach so gemerkt, aus dieser Volksfrömmigkeit heraus, von früher, die Verbundenheit, je nachdem, wer Patron war, wo dann schon reinwirkt, auch bis in die Namensgebung der Leute, heute ein bisschen weniger, aber früher, klar, oder? Da hat jede Familie einen Sepp gehabt. Oder einen Kari, oder einen Peter, oder eine Maria, oder eine Anna. Ganz klar, oder? Und da gibt es eben so die speziellen, wie hier im Kanton Uri mit Ambrosius, oder Ottilia gibt es auch. Und das hat schon mit so Kapellen zu tun, denke ich, wo die Leute aus Freilich hergegangen sind, Fürsprache erfahren haben, dann halt aus Dankbarkeit oder aus einer Verbundenheit ihres Kindes so benannt hat. Ist ja schön.
Oh.
Ja, der Urner ist auf seine Heiligtümer sehr stolz. Es ist eine Wohnstätte, wo die Gläubigen zusammenkommen und beten und auch Gottesdienste zusammen feiern. Diese Gotteshäuser reden alle Menschen an. Und nach dem jetzigen Bericht über die Sakrallandschaft vom Kanton Uri wünsche ich mir so sehr, dass Sie in Ihrem Herzen auch den Wunsch verspüren, einmal auf Entdeckungsreise in Kanton Uri zu gehen. Und nehmen Sie doch den kleinen handlichen Führer mit in den Rucksack. So kommen Sie immer wieder neue Impulse über. Und vielleicht möchten Sie auch mal einen Anlass besuchen, zum Beispiel die Telefahrt oder zum Beispiel einen Bittgang in die Riedertalkapelle zum Titikasten. So verabschiede ich mich, Andrea Marti, bei Ihnen allen und wünsche Ihnen einfach weiterhin reichen Gottessegen.